Benzingespräche, der Branchen- und Personality-Talk der deutschen Automobilwirtschaft. Der Podcast für und mit Menschen aus der deutschen Automobilbranche, die etwas zu sagen haben. Wir teilen die Liebe zum Automobil in persönlichen Erfolgsstories, die es wert sind, erzählt zu werden. Es geht um neue und verschiedene Blickwinkel auf die Autobranche und persönliche Meinung zukünftiger Geschäftsmodelle und Mobilitätskonzepte. Vom prüfenden Blick in den Rückspiegel bis zur spannenden Aussicht mit Fernlicht in die mobile Zukunft. Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content Creator und freier Automarketingberater. Diese Folge wird unterstützt durch Autobörse.de. Autobörse.de ist die Mobilitätsplattform von Santander Deutschland und bietet über ihr großes Händlernetzwerk Autointeressierten eine Vielzahl von neuen und gebrauchten Händlerfahrzeugen an. Autos online verkaufen? Das ist jetzt mit Autobörse.de für alle Händler möglich. Interesse? Dann schreiben Sie uns an. autobörse@santander.de. Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge der Benzingespräche, und diese Folge hat es wieder gleich mit zwei Gästen in sich, und zwar meinen Freunden, dem Jascha Breuer und dem Philipp Kroschke, die sind wieder mit dabei. Hallo ihr beiden.
Hallo mein lieber Tim, hallo mein lieber Philipp, ich freue mich, an so einem frühen Morgen mit euch schon einen Podcast zu machen.
Moin moin, ihr verrückten, automobilbegeisterten Benzin-im-Blutler.
Ja, guten Morgen. Jascha sagt's. Ich habe zwar keine Ahnung, wer den Termin hier festgelegt, aber in Essen geht gerade eben so genau. Eben die Sonne auf. Ey, das müssen wir ändern eigentlich.
Gut, Jascha und ich machen gleich schon Mittag. Und Tim sitzt hier noch im Bademantel. Schon klar.
Das ist der Unterschied.
Was machen wir falsch?
Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Okay, also Bademantel ist nicht ganz, aber auf jeden Fall bin ich noch nicht ganz fresh.
Es ist noch der Schlafi.
Aber keine Bilder den Leuten da draußen, okay. Pass auf, Jungs. Die letzte Folge, die ist schon wieder ein paar Tage her. Das war eine Jubiläumsfolge, echt hart in der Vergangenheit für mich schon wieder, weil so viel war in der Zeit. Wir haben uns mal irgendwie ausgetauscht, und also zumindest bei mir war es, dass ich echt viel Feedback so auf unsere Dreier-Podcast bekommen habe und wir ja auch mit Auto Business Friends ein bisschen was machen und das auch cool ist, und deswegen machen wir es einfach häufiger. Also es wird diesen gemütlichen Talk regelmäßiger geben, so vielleicht alle 3 Monate oder 2 oder 4. Das gucken wir mal. Was sagten ihr dazu?
Sehr, sehr gut, muss ich sagen, weil ich mich ja gerne mit euch treffe. Nicht nur vor Ort treffe, sondern auch viel Zahl, auch gerne so früh am Morgen. Also lass uns das ruhig machen, und Auto Business Friends kommen ja sicherlich gleich nochmal zu sprechen.
Ich finde, wir müssen unserer Fanbase geben, was sie verlangt. Insofern kann die Fanbase ja gerne auch nochmal darüber abstimmen, wie gern sie uns hört, indem sie diesen Podcast auch ganz viel hört und ganz viel teilt oder auch nicht. Davon hängt ab, wie häufig sie uns künftig hören wird. Aber wir haben uns auch was Tolles, auch Neues ausgedacht. Wir haben das Format auch ein bisschen besser strukturiert. Lieber Tim, du als Chef dieser Runde, erklär doch mal, was wir vorhaben.
Ja, also erstmal genau das wollte ich hören zur Fanbase und Co. Also deswegen, ne? Und strukturieren. Also die neue Struktur sieht vor, dass wir weniger Struktur haben, weil üblicherweise haben wir so den Blick in den Rückspiegel mit Vita und Historie und keine Ahnung gestrichen, weil die meisten kennen uns. Blick in die Zukunft mit dem Fernlicht, das ist gestrichen. Machen wir auch nicht. Also nicht wirklich. Wir machen was ganz Aktuelles. Wir wollen einfach uns hier so ein bisschen treffen regelmäßig, ein bisschen Talk über den Stand der Dinge machen und Talk über Stand der Branche, weil ich glaube, ihr beiden seid auch im Ruhrgebiet, hat man so ein Sprichwort, das Ohr auf dem Boden. Ihr kriegt alles mit, ihr seid häufig bei Events dabei, seid extrem gut vernetzt. Von daher wollen wir einfach ein paar Themen hochwerfen. Und da kommen wir gleich zu. Die Themen kuratieren. Philipp, du hast es vorhin schon so schön gesagt, ne? Das machen wir nicht selber, weil
Wir brauchen, weil es bei uns nicht mehr ausreicht, brauchen wir jetzt eine künstliche Intelligenz. Die natürliche ist leider nicht ausreichend. Also wird KI für uns arbeiten. Und du erklärst gleich nochmal, was wir damit machen.
Weil bei mir reicht's schon wieder nicht mehr.
Yes.
Ja, schade. Hast du einen Kommentar dazu?
Sagen. Ich Tim? Bin nur gespannt, was da nachher rauskommt.
Ganz genau. Ja, wir hatten in der Vorbereitung, also wir wollen 4, 5 Themen immer in der Sendung haben, die, ich sag mal, Philipp, was macht der Philipp da? Egal, wir sehen uns ja hier live. Ist auch egal. Wir wollen so 4, 5 Themen haben, die sehr aktuell sind, in den letzten Wochen oder ganz aktuell sind. Und die lassen wir uns kuratieren von ChatGPT. Da ist es immer tagesaktuell. Wir gucken mal, was da rauskommt. Und das ist so der Punkt. Aber bevor wir da einsteigen, das kommt gleich, möchte ich erstmal, Jungs, Philipp, wie geht's denn dir so? Wie bist denn du ins neue Jahr gestartet?
Das ist so lieb, dass du das fragst, lieber Tim. Nein, tatsächlich muss ich sagen, also gerade im Vergleich zu dem, wie ich aus dem Jahr rausgegangen bin, nämlich tatsächlich ziemlich erschöpft und entnervt, muss ich ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht das, keine Ahnung, auch so zum Ende des Jahres nochmal wahnsinnig anstrengend mit Themen und ich bin irgendwie richtig, richtig geil motiviert ins neue Jahr gestartet. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Als wenn das wirklich so, als wenn es so einen Switch gibt. Ich habe so ein witziges Video. Der ein oder andere, der meine Weihnachtskarte gekriegt hat, da ist ein QR-Code drauf und da ist ein Video hinter. Und da hatte das Marketing eine witzige Idee, nämlich wie sich der Januar-Philipp mit dem Dezember-Philipp unterhält. Und der Januar-Philipp war so total, ja, oh geil, neues Jahr. Und der Dezember-Philipp war irgendwie ganz müde und kaputt und erschöpft und so war es bei mir tatsächlich irgendwie. Der Dezember-Philipp war echt im Arsch und am Ende haben 2 Wochen ein bisschen mit der Familie im Skiurlaub und so ausgereicht, um wieder echt viel Motivation bei mir vorrätig zu haben oder zu bevorraten. Also insofern, ich starte sehr, sehr positiv und glücklich in das neue Jahr.
Ich?
Jascha.
Ja,
in der Runde weiter.
Anstrengendes Jahr, aber wir hatten letztes Jahr ein gutes Jahr mit der Autobörse, insbesondere Umsatz gemacht, sei es online direkt über die Plattform, wie aber auch Umsatz, der im Autohaus dann über unsere Leads generiert wird, echt gut. Wir drei eigentlich zusammen hatten ja Ende des Jahres noch ein Highlight mit unseren Auto-Business-Trends. Das heißt, wir haben die Händler, die wir kennen aus dem Rheinland, Ruhrgebiet, mal eingeladen bei uns in die Bank nach Mönchengladbach. Das machen wir immer mal wieder. Auch jetzt letzte Woche waren erst die Studenten vom IFA-Institut da mit Benedikt Meyer, der war leider krank, aber die Studenten waren da. Also das ab und zu machen wir das ja mal, das ist auch recht aufwendig, da haben viele Kollegen mitgearbeitet, auch bei uns mit der Führung durchs Haus und so weiter, Keller, Vorstandsbereich. Und die fand ich nach wie vor mega spannend, ich finde es immer wieder spannend, da durchzugehen, auch wie die Leute reagieren. Also insofern das alte Jahr gut abgeschlossen, das neue Jahr sofort mit dem runden Geburtstag gestartet und dann sofort 3 Tage krank, das heißt, das ist jetzt auch durch. Und insofern habe ich jetzt Kraft und für die neuen Themen in diesem Jahr, die sicherlich anstrengend werden. Wir haben eine gute Roadmap bei der Autobörse, wir wollen viele Themen online bringen, aber das wird knall dieses Jahr. Freue mich sehr auf.
Den Tim fragen. Und jetzt müssen wir natürlich auch vom lieben Tim noch hören. Genau.
Ja, ich habe es ein bisschen ähnlich wie der Philipp. Also ich war wirklich im Dezember, irgendwann war ich echt alle. Und da der November war extrem anstrengend, das ganze Jahr, also November und Oktober waren sehr viele wichtige Events in der Branche nochmal, die auch echt viel, viel bewegt haben, fand ich. Das ganze Jahr in meinem Falle mit der ganzen beruflichen Veränderung, nicht mehr Agentur und erstmal Konzentration Podcast und dann die Marketingliebe wiederentdeckt, sage ich mal, und in die Marketingberatung gegangen und da auch gut angekommen und Ende des Jahres war echt der Akku alle und das war echt heftig und dann so ins neue Jahr rübergeschwappt und dachte so, boah, wäre mal ganz cool, wenn die Energie wiederkommt und dann bin von ein paar Tagen irgendwie, ich kann es auch nicht so richtig festmachen wie Philipp, so, boah, ja, voll Bock. Also wirklich total schön und freue mich auf 24. Von daher ist das so. So Stand der Dinge bei mir. Ich bin guter Dinge, hab schöne Projekte, darf den Podcast weitermachen und darf mit euch quatschen. Die Auto-Business Friends haben wir auch neu besprochen. Da ist auch noch ein bisschen, was da in diesem Jahr kommen wird. Da freue ich mich auch total drauf. Und jetzt gucken wir schon so in 24. Der Jascha hat es gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten, Roadmap 24. Philipp, vielleicht kannst du auch noch mal so kurz sagen, 24, was ist denn da so die ein, zwei Headlines, die so da bei dir am Horizont leuchten, die du angehen möchtest?
So, liebes Publikum, dann lehnt euch mal zurück, schnappt euch euer Popcorn, denn jetzt
kommt ein Werbebreak.
Vortrag. Nein, Spaß beiseite. Tatsächlich sind es natürlich Dinge, die auch im letzten Jahr schon angefangen haben. Was uns natürlich ganz massiv beschäftigt, ist die digitale Zulassung und wie es denn jetzt wird. Letztes Jahr stand ja im Zeichen, dass wir uns sozusagen digital ready machen, unsere Systeme. Dann haben wir gedacht, ja, wir sind ready. Aber die Zulassungsstellen nicht. Und das ist jetzt so ein bisschen das, wo wir stehen. Wir gucken quasi jeden Tag, welche Zulassungsstellen kann jetzt schon was. Der Gag war, zu Anfang des Jahres wurden erstmal wieder über 100 Zulassungsstellen abgeschaltet aufgrund von Sicherheitsbedenken in deren System. Das heißt, alles wurde wieder zurückgenommen. Es mussten, die Sicherheitsanforderungen waren dann irgendwie doch nicht erfüllt. Also Bremse rein. Und bei uns ist so ein bisschen das Problem, wir wollen gerne testen. Wir brauchen jetzt Use Cases. Und das ein kleiner Call an unsere lieben Hörer. Wir suchen auch nach Autohäusern, die Lust haben, mit uns zu pilotieren und zu testen. Wer Interesse hat, meldet sich gerne. Es geht halt noch nicht jede Zulassungsstelle. Wir müssen immer gucken, mit welcher Zulassungsstelle das geht. Aber wir müssen jetzt ein bisschen Druck auf unsere digitalen Kanäle bekommen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie werden die Daten übergeben, wie funktionsfähig sind wir. Das ist ein großes Thema bei uns. Wir haben einen großen Organisationsumbau angestoßen, weil wir im letzten Jahr festgestellt haben, dass neue Kundenprozesse uns an vielen Stellen überfordert haben. Das wird ein ganz, ganz großes Projekt. Wir werden auch da deutlich, wir haben eben gerade über das Thema KI gesprochen, wir werden das auch bei uns verstärkt nutzen, eher im Bereich Robot Process Automation, das heißt möglichst Prozesse, die aktuell noch viel händisch sind, zu automatisieren. Das wird ein echt großes Thema, weil wir einfach sehen, dass wir im letzten Jahr hätten wir tatsächlich sogar noch besser wachsen können, wenn unsere Organisation wachstumsflexibler gewesen wäre. So, und da müssen wir nochmal ran. Also das wird auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Aber das gehört sich auch in mittelständischen Unternehmen, glaube ich, so, dass sie sich einfach ständig weiterentwickeln. Und das macht ja auch echt riesig Spaß, ist immer eine große Herausforderung für die Organisation, aber macht mir persönlich wahnsinnig viel Spaß. Dann geht's noch weiter in Europa. Wir werden weitere Länder onboarden. Wir haben das Jahr schon gut angefangen. Wir haben abgeschlossen, mehr oder weniger in Spanien. Das heißt, wir haben uns an einem spanischen Zulassungsdienst beteiligt und sind kurz vor Abschluss bei einem rumänischen Zulassungsdienst auch einzusteigen. Und ein ganz, ganz weiterer wichtiger Punkt. Wir steigen in das Thema Homologation, IVI, COC-Meldung ein bei einem österreichischen Anbieter, WVTA, ganz, ganz spannend. Dazu gerne mal später mehr, was das bedeutet, wenn neue Hersteller kommen und die sozusagen ihre Daten auf europäisches Niveau homologisieren müssen. Und da steigen wir gerade auch ein. Super, super spannend. Und wir bauen das Thema Kennzeichenproduktion weiter aus, beziehungsweise stellen uns da neu auf. Also das sind große Themen. Und wenn ich sage, das ist eigentlich nur das erste Halbjahr, wir müssen dann in 6 Monaten nochmal drüber sprechen, weil das sind wirklich die Dinge, die wir uns jetzt im ersten Halbjahr anstehen. So machen viel.
Ja, war schön. Ciao.
Also, es wird super spannend, aber da genau, ihr wisst ja, bei mir immer viel Text.
Kein Problem.
Ich brauche immer ein bisschen Zeit. Wirklich, und jetzt gehe ich gerne weiter. Es ist ja ein Dreier-Podcast und nicht nur Philly spricht.
Ja, wir machen jetzt immer die Philipp Kroschke Show. Aber das
ist eine gute Kolumne, Philly spricht. Und lass uns einfach reden. Wir drücken auf Record und
machen einfach reden. Zulassen, ja, du musst es zulassen.
Ich muss mal gucken, wo der Weltrekord für den längsten Podcast liegt.
Oh mein Gott. Ja, der hat... ich bin auf jeden Fall ein Teilnehmer an dieser Challenge.
Ah, ist klar.
Okay, sorry, so, nur gut.
Was kann der Jascha uns denn verraten über Autobörse und so?
Von Autobörse habe ich ein bisschen gesprochen. Wir haben da diese Ecke vor, werden noch ein paar coole Features machen, die uns von anderen Plattformen so ein bisschen abheben. Was wir aber gestern in der Bank noch besprochen haben, wir hatten ja im November letzten Jahres ein Event nur für Digitalmanager. Das heißt, wir hatten knapp 50 Digitalmanager aus Autohäusern zu einer Veranstaltung geladen, was auch nicht unsere Kunden waren teilweise. Kunden und Nicht-Kunden, das war uns egal. Hauptsache die Vernetzung, und das Thema werden wir ausbauen. Also da haben wir gestern zwei weitere Bausteine beschlossen, sodass man über das Jahr mehrere Bausteine hat für die Digitalmanager. Egal, ob Kunde von Santander oder nicht, dass es uns egal im Fokus steht, dass sie sich miteinander vernetzen, dass wir voneinander lernen. Das wird ganz, ganz spannend. Und abseits ein bisschen von Santander freue ich mich auf unsere Initiativen bei den Auto Business Friends, die wir drei vor ein paar Tagen beschlossen haben, dass wir uns, ich glaube, im März war ein Datum, das andere ist im Q4, die Auto Business Friends einladen in einer besonderen Location, ein paar Händler, die wir kennen oder auch nicht kennen. Ihr könnt uns ja auch gerne anschreiben. Aber wir machen ja auch Auto Business Friends Plus, haben wir uns überlegt, für Dienstleister, die wir gut kennen, weil die fragen uns ja, ob sie zu unseren Auto Business Friends kommen können, was nicht geht, weil das machen nur wir drei. Aber wir machen ja Auto Business Friends Plus, wo wir uns zwar mit Dienstleistern treffen, und da sind wir in der Vorbereitung, da freue ich mich schon sehr drauf. Ganz viele Highlights dieses Jahr sozusagen, Tim. Aber jetzt mach du weiter, weil du brauchst ja auch Redezeit, nicht nur wir beide hier.
Highlights.
Nur Highlights.
Highlights, Highlights. ich muss ehrlich gestehen, ich hat mich überhaupt nicht vorbereitet auf, was ich erzählen kann für große Projekte 2024. Also auf jeden Fall, die ich mag ja diese Vernetzung und Menschen an vernetzen und sowas, und Auto Business Friends macht einfach total Spaß. Da freue ich mich drauf. Da haben wir uns auch Mühe gegeben, da schon was vorzuplanen, und da sind wir auch dran. Das ist toll. Was noch? Ja, die Podcasts laufen weiter, ganz klar. Was denn sonst noch so? In der Marketingberatung, da habe ich also wirklich wieder, bin ich wieder voll drin, und in etwas andere, also in der Autobranche, ganz klar, aber unterschiedlich aufgestellt. Einmal wirklich im Autohandel und einmal noch im etwas anderen Bereich. Das macht totalen Spaß. Und was 2024 ist so ein bisschen so für mich auch das Jahr nach dem Umbruch, das habe ich ja vorhin schon so angedeutet, und ich fühle das so, ein paar Sachen müssen sich mal so ein bisschen beruhigen, und da arbeite ich drauf hin. Also ich arbeite an einer Beruhigung und deswegen bin ich da echt guter Dinge, und vielleicht ist das, was so eingesetzt hat im Januar, so in der Denke, dass ich auf einmal so, ich habe, also meine innere Unruhe hört so ein bisschen auf, das ist so das Projekt für 24, da anzukommen letztendlich. Und deswegen kann ich jetzt gar nicht so die Roadmap sagen, so ey, im April ist so der Big Bang mit dem und dem Projekt und so. Das weiß ich nicht, das brauche ich auch nicht. Also ich mache einfach, das hat in den letzten Jahren, habe ich für mich gespürt, einfach machen und auf dem Weg sein ist wunderbar. Ich kann euch nicht das Ziel ausmalen und auch nicht sagen, wie es riecht. Manche sind ja so zielorientiert und sagen, boah, da hinten am Horizont ist das. Das kann ich hier genau beschreiben. Das ist gar nicht so bei mir, sondern eher der Weg. Und das ist so total das Geile. Der Weg letztes Jahr war so unfassbar geil. Das hat so Spaß gemacht. War aber anstrengend. Und diesen Jahr mache ich einfach einen geilen Weg auch mit euch weiter. Und es wird halt ein bisschen entspannter.
Ich weiß nicht, ob die Automobilbranche dafür geeignet ist, um Ruhe zu finden. Also, wir haben ja gleich noch so ein paar Themen, und die zeigen richtig Eigentlich schon wieder, wie unfassbar viel letztlich los ist. Ne? Also das, und wie wahnsinnig, also mir geht das immer so, wie wahnsinnig alert man sein muss, um das auch mitzubekommen. Weil nur es gelesen zu haben, ist ja noch nicht, man muss das ja auch immer für sich ein Stückchen übersetzen. Was heißt denn das jetzt für mich? Was heißt denn das? Ja. Ne? Wir kommen ja gleich auch noch mal auf ein paar News, die wir kommentieren. Was heißt denn das, wenn es jetzt doch nicht so schnell digital wird? Das muss ich für mich übersetzen. Oder was heißt denn das, wenn BYD auf einmal doch jetzt Schiffe baut? Oder was heißt auch doch, sondern Schiffe baut und größere Mengen Autos rüber schaffen kann? So, was heißt denn das eigentlich? So, also das ist schon.
Ja, die Meldung war auch echt abgefahren.
Zum Entspannen ist diese Branche nicht das Richtige, hätte ich fast gesagt, mein lieber Tim. Und du bist ja derart mit der Branche verbunden. Da kann ich nur hoffen, dass du es schaffst in diesen unruhigen Zeiten, in dieser Branche Ruhe zu finden.
Musste halt selektieren, ne? Und man muss auch einfach wissen, wo man zu Hause ist. Und da bin ich auch ganz ehrlich, im letzten Jahr habe ich mir die Frage echt auch gestellt, wo bin ich da so zu Hause beruflich? Außer, dass ich wusste, die Autobranche ist so in der Branche so schon durchaus mein Zuhause, aber auch fachlich. Und das hat sich jetzt ein bisschen geklärt und deswegen habe ich da auch wieder mehr Klarheit. Und deswegen, vielleicht ist das der Punkt, warum ich jetzt so ein bisschen entspannter bin. Aber wie du gerade sagst, ne, ich habe diese Nachricht mit BYD und den eigenen Schiffen, ich irgendwo unterwegs auf dem Handy gesehen, ich habe gar nicht großartig reingelesen und dachte nur so,
ja.
WTF, what the, ne? Genau, was ist denn da los? Okay, die Meldung hat es kurioserweise nicht in die ChatGPT-Ergebnisse von den seiner Meinung nach, ChatGPTs Meinung nach, wichtigsten Nachrichten der letzten Wochen geschafft.
Ja, schmeiß mal an die Maschine.
Schmeißen wir mal an die Maschine und schauen mal. Ich natürlich jetzt ist der erste Pilot und da haben wir natürlich so ein bisschen, ich musste erstmal ein bisschen rumtesten, damit auch ungefähr was rauskommt, was irgendwie Sinn macht. So, schauen wir mal hier, was haben wir denn da? Also, es ist in der Tat relativ live. Deswegen müssen wir mal gucken, was da rausgespuckt wird, weil ich habe ihn schon so dressiert, dass es wirklich Deutschland, Autobranche, Autohandel-Kontext hat. Es hat so in den Tests so medium funktioniert, aber was haben wir denn hier? Okay. Fangen wir mit dem ersten an. Ist ein bisschen Rückblick, so ein halber. Automarkt 2023, mehr Flotten als Privatzulassung. 2023 war das erste Jahr, in dem mehr Firmenwagen als Privatfahrzeuge in Deutschland zugelassen wurden. Diese Entwicklung deutet auf einen Wandel im Automarkt hin, wobei der Flottenmarkt an Bedeutung gewinnt. Eine Meldung von
10.1.
diesen Jahres.
Also ich meine, bei der Zinsentwicklung ist natürlich und bei der Entwicklung vor allem der Neuwagenpreise als Privatmann. Das ist ja schon eine Herausforderung. Also Neuwagenpreise steigen, Zinsen steigen, zumindest im letzten Jahr. Jetzt ist ja gerade wieder Rabattschlag, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber um das wieder zunehmen. Aber das ist schon für Privatleute ein herausfordernd, sage ich mal. Ne? Oder man muss halt kleinere Modelle nehmen. Auf der anderen Seite dann die Firmenfahrzeuge nach wie vor wahrscheinlich Incentivierung für die Mitarbeiter. Also will ich es unterschreiben. Bitte?
Genau das und witzig, du guckst als Banker natürlich auf so Zinsentwicklung und Preisentwicklung. Bei mir ist natürlich insgesamt die welche Stückzahlen da entstehen. Jetzt müsste man nochmal gucken, wie sich parallel der Gebrauchtwagenmarkt entwickelt hat. Also zum einen muss man erstmal sagen, der Neuwagenmarkt hat sich insgesamt deutlich erholt. So, ich hatte da gestern auch noch Zahlen. Die reiche ich gleich nochmal nach, aber der Neuwagenmarkt ist insgesamt besser geworden und ich habe auch genau das, was du jetzt sagst, habe ich auch gehört, nämlich das Thema, wir haben ja ein bisschen Fight for oder War for Talents. Das heißt, es wird immer schwieriger, Leute in den Firmen zu bekommen und auch entgegen einem Trend, der gesagt hat, ja, die Leute, so Auto ist gar nicht mehr so das richtige Incentivierungstool. Doch, und das stimmt nicht. Und das ist das, was den Flottenbereich auch echt stabil hält, aber schon seit Jahren. Also während die Privatkundenzulassung eigentlich immer mal schwankt, auch manchmal rüberschwappen in Richtung Gebrauchtzulassung, war ja auch zuletzt aufgrund dessen, dass die Neuwagen gar nicht so vorhanden waren, aufgrund der Lieferengpässe, da ist viel Bewegung, denn der Flottenmarkt wahnsinnig stabil. Also bestätigen kann ich das, aber auch gleichzeitig, dass sich insgesamt der Neuwagenmarkt in 2023 erholt hat. Jetzt wird es natürlich spannend. Wie wird 24? Ende des Jahres immer mal wieder aus dem Handel gehört, die Auftragsbücher eher leer, eher schwierig. Hersteller drücken trotzdem Fahrzeuge in den Markt. Im Übrigen auch nochmal ein spannendes Thema, ne? Das passt jetzt hier nicht ganz genau hin, aber wie willst du Agenturmodell, wo der Hersteller auf dem Absatzrisiko sitzt, machen, wenn du dann am Ende die Autos selber auf deiner Bilanz hast, die du jetzt aktuell noch dem Handel reinballerst, so. Also sehr, sehr spannend.
Ich finde auch, was der Jascha da angeführt hat, man hat irgendwie das Gefühl, es kommen neue Fahrzeuge, neue Modelle in den Markt. Und so eine 100.000-Euro-Schallgrenze ist irgendwie total normal geworden zu reißen. Das ist echt krass. Und wir müssen ja alle nur mal irgendwie rausgehen, vor die Tür gehen oder in die Stadt gehen und mal umgucken, wie viele Leute da rumrennen oder da rumfahren mit einem Auto für 100.000 Euro. Das ist definitiv nicht der Normalbürger.
Tim, du brauchst doch nicht nur da anfangen. Jetzt mal ganz kurz einmal kurz
jetzt
beim Hause ins Hause Kroschke geguckt. Ich habe meiner Mama, sollte ich einen T-Roc bestellen. Und ein einigermaßen nicht übermäßig stark ausgestatteter T-Roc hatte dann einen Basispreis von über 50.000 Euro brutto. Ein T-Roc. Und da atmest du schon mal tief durch. Also das ist ein schönes Auto, gar keine Frage, der ist schön ausgestattet. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Für über 50.000 Euro hast du früher irgendwie, keine Ahnung, den 5er BMW bekommen. Heute sitzt du dann in einem T-Roc. Nichts gegen den T-Roc. Schönes Auto, liebe Volkswagen-Kollegen. Aber es ist schon so, und da fragst du dich schon, und öffnet das nicht am Ende auch Potenzial für die Chinesen, die mit günstigeren Modellen kommen? So ist das dann nicht irgendwie, fangen wir da nicht an, irgendwo da unten
ein
Vakuum zu lassen, das am Ende vielleicht jemand anders füllt?
Ja, aber da sind die Chinesen ja auch noch nicht. Also die Chinesen kommen ja gerne, oder Asiaten generell, kommen ja auch gerne mit Fahrzeugen um die Ecke, die 60 plus im Einstieg kosten.
Guck dir die Preise am chinesischen Markt von BYD von den
Einstiegsmodellen. Ja, im chinesischen Markt, weil der absolute Preiskampf im EV ausgebrochen ist, das stimmt. Da überlegt mal.
Nicht nur deswegen, die können unter 20.000 Euro, sorry, ich habe mal
wenn sie wollen. Gelesen. Moment, in China wird auch ein ID.3 wegen dem Preiskampf, Deutschland ungefähr 36.000 plus, in China habe ich gehört, im Preiskampf mit 16.000 übersetzt. Aber Tim, ne?
Das Problem ist, der Chinese verdient damit aber noch Geld. VW liegt bei den Autos massivst drauf. Deswegen, ich hatte ein Interview mit dem Blume gelesen, der gesagt hat, frühestens irgendwie 25, 26 kommen die mit Autos, können sie Autos bauen unter 25.000. Das können die Chinesen halt schon jetzt.
Ja, so,
und okay. auch wenn sie mit Modellen nach Deutschland gekommen sind, die bisher auch eher höherpreisig sind, sind sie in der Lage, das zu tun. Und ich stelle mir einfach die Frage, was passiert, wenn dann die BYD-Schiffe? Denn ein Thema war auch, dass sie gar nicht so viel transportieren konnten. Und dann
gesagt haben, Schiff,
dann müssen wir halt mehr Schiffe bauen. Und ich habe neulich einen schönen Artikel gelesen, da hast du so ein riesen BYD-Schiff. Und ich sag doch nicht, dass ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Da müsste ich Ferdi Dudenhöfer fragen. Aber was man so mitliest, stellt man sich die Frage, ob das nicht dann doch auch ein Risiko ist, wenn die Deutschen, kleineren Modelle schon 40.000, 50.000 Euro kosten. Und ich bin ja nicht bei 100.
Der Opel Corsa oder Corsa und E-Corsa haben den gleichen Preis. Wisst ihr den spontan? Oder schätzt ihr?
Nee, eigentlich nicht.
Ich hätte jetzt gesagt auch 30.000.
39,9. Ihr wisst noch, was ein Corsa mal früher gekostet hat oder ein Fiesta oder so, ist ja ähnlich, ne? Um die 10.000. Also im Super Sale. Das ist schon Wahnsinn. Lass uns der Punkt 2 greift eigentlich ähnlich ein. Wir schauen immer, dass wir so pro Thema so 3-4 Minuten machen, würde ich sagen. Und dann, aber das bietet sich gerade an. Haben wir fast geschafft. Herausforderung fürs Kfz-Gewerbe in 2024. Das Jahr 2024 wird als anspruchsvoll für das deutsche Kfz-Gewerbe beschrieben, insbesondere im Kontext des abrupten Endes der E-Auto-Prämie im Dezember 2023. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf Kunden und die Branche. Ganz aktuelle Meldung von
Also von ich würde GPT wieder recht geben und das unterstreichen. Ich finde auch, was da passiert ist mit dieser E-Prämie, auch dieses abrupte Stopp, das sorgt ja auch beim Bürger für ganz viel Vertrauen. Hat keine 3-4 Tage gedauert, da waren die ersten Hersteller dabei und haben dann gesagt, okay, dann übernehmen wir das. Das hat natürlich jetzt auch im Januar und ein großer Händler hat zuletzt in einem großen Fachmagazin gesagt, dass wird jetzt zu einer Rabattschlacht führen, die jetzt langsam anrollt, ne? Sei es, wie du hast es gesagt, in China natürlich extrem mit den ID-Modellen oder mit Elektromodellen, aber jetzt hier in Deutschland halt auch, ne? Und ja, also wird spannend, muss ich sagen. Ein spannendes Jahr, auch was noch für chinesische Marken nehmen werden, noch chinesische Marken ins Portfolio nehmen, etc. etc. Ja. Unterstreiche ich.
Das Problem an dem Wegfall war, glaube ich, die Art und Weise und also diese an sich die fehlende Verlässlichkeit der Politik. Das grundsätzliche Thema, also ich war auch erstmal schockiert, das Wochenende war, ich hatte direkt mit Arne Joswig vom ZDK telefoniert, die sich ja ganz massiv dagegen gestemmt haben. Das Problem ist, glaube ich, eher die Unzuverlässigkeit der Politik. Das heißt, es wird was gesagt, du verlässt dich drauf, du baust dein Business auch ein Stückchen dahingehend auf diese Verlässlichkeit und dann wird es dir von einem Tag auf den anderen genommen und das ist das Problem. Insgesamt ist der Wegfall einer E-Auto-Prämie vielleicht gar nicht so schlimm, denn eigentlich müssen E-Autos ja an sich so gut sein, dass die Käufer sich proaktiv dafür entscheiden. Also klar kannst du es ein bisschen forcieren und unterstützen. Das macht ja auch Frankreich ganz, ganz gut. Die unterstützen ja oder so ein E-Auto-Leasing. Also es gibt schlaue Modelle, das zu tun. Und ich hatte gestern zum Beispiel gehört, hatte gestern eine kleine Vorlesung an der BFC und da war jemand dabei, die hatten bei sich auch MG und die sagten, die sind eher gerade in der Situation, dass sie gar nicht schnell genug liefern können, dass die Nachfrage trotzdem wahnsinnig hoch. Ich sage, trotz des Wegfalls der Barfabrik, doch ungebrochen. So, und ich glaube, am Ende sind es dann doch gute Autos, die darüber entscheiden, ob du sie kaufst. Und klar, dieser Schwung in Richtung dieser Tipping Point, ob du dann doch das E-Auto kaufst, da hat natürlich diese Prämie geholfen. Aber am Ende müssen es andere Merkmale sein. Nicht 6.000 oder 4.500 Euro, sondern der Ausbau der Ladeinfrastruktur. Also die Ängste nehmen. Ich hatte einen schönen Panel-Diskussion. Da war die Tanja Woltmann-Knigge wurde von Gabor Steingart interviewt und da sagte sie ist ja auch MG-Händlerin und sie sagte, ja, das ist eine Zurückhaltung und Gabor kommentierte das dann so und sagte, es ist nicht grundsätzlich eine Gegnerschaft gegen E-Autos, sondern es ist quasi eine Zurückhaltung, eine abwartende Haltung. Also es ist nicht Leute, die gegen E-Autos sind, sondern man wartet ab, weil es noch Ängste gibt, weil es Unwissenheit gibt und weil diese Infrastrukturen nicht ausgebaut sind und solche Sachen. Und das ist halt sehr, sehr spannend und das, glaube ich, könnte sich, und das ist dann nicht nur negativ, das wird den Autohandel verändern, aber das ist nicht nur negativ, wenn sozusagen am Ende die Attribute der Autos über den Kauf entscheiden und nicht nur, ja, okay. Tim, du darfst das auch sagen. Genau, ihr dürft das auch sagen. Zeigen dann sieht das Publikum das ja. Unsere Zuhörer sehen das ja gar nicht.
13 Minuten pro Antwort.
In Summe, 3-4 Minuten. Ich mach's extra kurz. Die Art und Weise, habt ihr dargelegt, ist echt eine Katastrophe gewesen. Ich hinterfrag halt, wie soll man sagen, es waren Subventionen. Ist jetzt die große Frage, waren die Subventionen wirklich so notwendig, um das Thema E-Mobilität überhaupt an den Start zu bringen? Oder waren Subventionen, um deutschen Herstellern das irgendwie schmackhafter zu machen, da einzusteigen und überhaupt irgendwie in den Markt zu gehen? Und sind die Subventionen letztendlich da Gewinne, die jetzt nicht mehr da sind, oder fehlt ihnen das wirklich in der Kasse? Schwierig zu sagen, ist halt irgendwo eine Förderung. Es sieht immer nach Förderung des Endkunden aus, aber eine Förderung der Wirtschaft in gewisser Weise. Da müssen sie jetzt mit umgehen. Und ich glaube, dass der Endkunde abwartende Haltung, ja, gebe ich dir recht. Ich weiß aber auch viele, die keinen Bock haben zu wechseln. Das hat aber dann mit der Infrastruktur dann ganz sehr stark zu tun, weil dass ein E-Auto schlecht fährt oder so, ist ja nicht der Fall. Also jeder, der ein E-Auto mal gefahren hat, der auch wirklich Verbrenner-Fan ist, der sagt ja, komm, das ist schon ganz cool. Also darum geht's, glaube ich, nicht. Ist eine abwartende Haltung und muss man jetzt mal abwarten.
Die Gebrauchtpreise, ne, gerade neulich wieder gelesen, dass es keine Nachfrage oder eine ganz wahnsinnig geringe nach gebrauchten E-Autos gibt.
Ja, super, da werden spannend,
weil das macht's natürlich, also wenn du das liest, sagst du natürlich auch, okay, wenn ich meinen alten dann irgendwie nicht verkauft kriege, dann kaufe ich mir jetzt vielleicht dann doch keinen. Das sind so die Dinge, die noch gelöst werden müssen, sicherlich.
Absolut. Also die Gebrauchtwagenpreise im E-Auto-Bereich, ist halt, also was man hier und da mal so mitbekommt, was da für Nachlässe dann also laufen müssen, um was überhaupt nochmal an den Markt zu kriegen, ist ja gigantisch. Also ich weiß nicht, Jascha, ob da hast du wahrscheinlich auch
ein paar Infos, oder? Ja, ein paar Infos haben wir natürlich intern schon, die natürlich nicht rausgeben. Ich lese dann auch nur das, was ihr nächst da, ja. Aber das war ja ein Artikel, also der wurde mehrfach eingeblendet, dass er da auf seinen Testers oder was das war, setzen geblieben ist und dieser Markt gerade ein bisschen zusammenbricht. Ne? Ja, also da will ich das gar nicht.
Absolut. Okay, so. Wir haben noch zwei Sachen, da müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben. Also ich glaube an der Meldung, Verkauf der Mercedes-Niederlassung. Die Pläne umfassen den Verkauf von 60 Niederlassungen in Deutschland, die etwa 8000 Mitarbeiter beschäftigen. Die Strategie wird im Kontext der Digitalisierung und der Veränderung im Autovertrieb diskutiert. Dabei wird der Vertrieb der Zukunft, das Vertrieb der Zukunft-Modell von Mercedes-Benz erwähnt, das auf einem Agenturmodell basiert und den Online-Verkauf von Autos anstrebt. So, jetzt mal, das ist die ChatGPT-Zusammenfassung der Nummer.
Ich fand in Summe eine spannende Meldung, muss ich sagen. Ein Wort hat mich da ein bisschen gestört. Das kommentierte ein uns bekannter Redakteur aus Hamburg. Das Wort profitabel. Da bin ich mir nicht sicher, wie profitabel ein Salzufer oder wie profitabel die Niederlassung in München ist. Ich weiß das nicht. Also ich meine, das sind ja schöne Bauten. Aus meinem Gefühle aus würde so aber ein Autohändler nicht bauen, sei es in der Lage mit den Grundstücken, aber auch dann den Kasten da drauf und mit der Ausstattung. Ich glaube, das wird kein Autohändler machen. Und ich bin echt gespannt, wie das weiterläuft, wie lange das dauert, aber am Ende, wie das auch läuft, also wer es kauft. Und welche wirklich an Pendler verkauft werden? Oder kommt ein großer Investor und kauft sich mehrere? Weil ich sag mal so Salzufer, München, Düsseldorf ist ja auch ein bisschen größer. Der ist schon Kracher. Ich weiß nicht, ob da großer Mercedes-Händler, die wir auch alle kennen, irgendwie, ob die da sich ein Gebäude mit Grundstück oder nur das Gebäude Grundstück mieten oder so nehmen werden. Das wird spannend. So schlimm das ist für Mitarbeiter, dann teilweise weitergehen und ist sicherlich eine andere Kultur. Ein vom Händler geführter Betrieb als ein von einem Konzern geführter Betrieb. Das sind halt Unterschiede, ne?
Das ist ja mit Sicherheit, ja, das ist ja aber total interessant, weil das Volumen von so einem Standort ist ja schon echt groß und angeblich gibt es ja eine Jobgarantie. Schwingt ja in der Long-Version ja mit und auch da wird es ja dann echt spannend. Ne?
Und ich habe auch gehört, LKW soll getrennt werden und vom Mercedes-Händler habe ich mal gelernt, das lohnt sich nur in Summe. PKW, Van und LKW, dann lohnt sich das Ganze. Aber rechnet sich so ein Riesentower da wie am Salzufer? Ich persönlich glaube das nicht. Das wird spannend zu sehen, wie das weitergeht, das Thema.
Ich stelle mir dabei so ein bisschen die Frage, also zum einen sprechen wir über Agenturmodell, das heißt, der Hersteller greift viel, viel stärker in das Geschäftsmodell des Handels ein. Das heißt, er übernimmt damit auch Risiken, nämlich das Absatzrisiko und hat die Autos selber auf der Bilanz. Und gleichzeitig verkauft er jetzt die Niederlassung an wen auch immer, ich weiß es tatsächlich auch noch nicht, wer wird denn derjenige sein? Ich bin da vollkommen bei dir, Jascha. Glaspaläste braucht ja tatsächlich am Ende keiner. Und wenn du den ein oder anderen Autohändler fragst, sagt er, lasst uns raus aus den Innenstädten, lasst uns Dinge zusammenziehen in Randgebieten und einfach optimieren, Aufgaben optimiert und nicht mehr ganz viel Luft und Glas um Autos bauen, weil das einfach nicht rentabel ist. Und also ich finde es auch schwierig. Weiß aber auch nicht, also ich glaube schon, dass es sehr, sehr interessante Standorte gibt, die auch für die immer stärker wachsenden Gruppen interessant sind. Wir wissen ja auch, dass auch aus dem Ausland große Händlergruppen nach Deutschland kommen. Im Osten ist es ja Sternauto, die Chinesen, die da groß zugeschlagen haben damals. Sänger wächst. Die Hedin-Gruppe hat die Torpedo-Garage übernommen. Vielleicht sind die nochmal, die ist ja eh eine der größten Autohausgruppen Skandinaviens und Nordeuropas. Also da gibt es, glaube ich, spannende Sachen, aber so ein Salzufer stelle ich mir auch die Frage, wer wird das sein und wie steht das in einem Kontext mit dem Agenturmodell, wo die Händler ja doch auch wieder am Ende doch selber den Vertrieb und den Handel übernehmen.
Finde ich
ganz spannend. Und wer wird nachziehen? Was machen die anderen Hersteller? Sehen die das genauso? Also wird VW auch ihre Niederlassungen verkaufen?
BMW, genau. BMW. Wenn man überlegt, wie groß so eine Niederlassung ist, dann, ich sage jetzt einfach mal, du hast da zigtausende von Quadratmetern und hast aber jetzt, bist Mercedes-Händler und gehst da rein, hast aber einen Agenturvertrieb, hast dann, 10.000 Quadratmeter Auslieferungshalle und hast dann den Business Case mit Service in Zukunft noch hauptsächlich Auslieferungshalle und Gebrauchtwagenhandel. Gebrauchtwagenhandel, wo eh alle auch hart draufgehen. Da, ich glaube auch eher, dass es möglicherweise ausländische Investoren oder Gruppen sind, die ihr Netz in Deutschland irgendwie mit irgendwelchen Marken stärken wollen. Ich bin mal gespannt, ob das sonst wirklich neue Mercedes-Standorte für bestehende Gruppen werden.
Oder wie du sagst, mehr Marken.
Mal gucken, also so gefeiert.
Mehr Markenhandel rein, eine Etage, BYD, eine Etage, weiß ich nicht. Ja. Aber ob sich dann rechnet, ich meine, wie vorher der Fensterputzer alleine.
Und verkaufen dann die denn die Gebäude mit?
Das ist ja horrend, also das kann ich ja gar nicht.
Ja. Wisst ihr, ob die Gebäude mitverkaufen? Weil eigentlich ist es ja auch immer ein schlaues Geschäftsmodell, sozusagen nur das Geschäft zu verkaufen und das Gebäude weiter zu vermieten und dann das Verkaufsrisiko nicht zu tragen. Also es ist sicherlich, also was ich grundsätzlich sage, ist, dass der familiengeführte Autohandel tatsächlich häufig, wenn ich das so sagen darf, erfolgversprechender ist. Wenn ich mir die Familie Luke angucke und die Sängers angucke, und also jetzt mal nur bezogen auf Mercedes-Benz, muss man ja schon sagen, ist da viel Bewegung drin, und ich glaube an die mittelständischen Strukturen sozusagen des Autohandels und die Kraft der mittelständischen Strukturen und der Identifikation mit Familienunternehmen. Also aus dem Gesichtspunkt finde ich es per se erstmal gut, dass das passiert, und ich kann mir vorstellen, dass das auch hilft, aber ich verstehe nicht, was dahinter steckt. Nochmal, ne? Also verkaufst du jetzt, obwohl du eigentlich sowieso ein Agenturmodell und wo der Hersteller mehr Einfluss nimmt.
Scheinbar verkaufen die Grundstücke mit. Ich habe gerade noch mal was quer gelesen. Scheinbar. Nur das vor Info. Jungs, wir haben noch eine Meldung, und zwar die vierte und letzte für heute. Die betrifft quasi einen alten Freund, den Burkhard Weller, mit der Aussage, wir werden der größte MG-Händler in Deutschland. Was sagen wir denn dazu?
Herrlich. Ich liebe solche Aussagen, und es ist ein typischer Burkhard Weller, und genau davon lebt unsere Branche auch, von Visionen. Ich sagte ja eben auch gerade schon mal, MG scheint sich gut zu entwickeln. Ist ja auch, wenn wir uns die Verkaufsstatistiken angucken, die aktuell stärkste chinesische Importmarke, stark etabliert im deutschen Handel. Und also ich persönlich traue der Weller-Gruppe. Burkhard hat ein starkes Team hinter sich, Werner Söcker allen voran. Tolle Eigentümer dahinter, schöne Grüße auch an Shannon, also ich glaube da dran, was sie sich in den Kopf gesetzt hatten, das ist eine tolle Händlergruppe, warum nicht, und die Marke ist ein spannendes Auto und ist eh schon stark.
Wir haben das ja mit ein paar Standorten also, schon testet.
Why not?
Ja, geil. Und dann kann er skalieren, also MG hat wahrscheinlich ein paar offene Punkte. Er hat die Autohäuser, also eine super Kombination. Das wird nicht hat er im Interview, glaube ich, auch gesagt, nicht die einzige chinesische Marke bleiben. Also das hat schon, ist schon fundiert, was da passiert bei der Weller-Gruppe. Ich finde es gut.
Und es ist immer geil, wenn einer dann auch sowas schon mal sagt, weißt du?
Ja, das Gesamtinterview war ja auch sehr gut,
muss man sagen. Naja, wir gucken mal, wir probieren mal. Nee, geil, sag das doch mal. Ob es dann klappt, keine Ahnung. Ich habe ja auch mal gesagt, ich will größer Zulasser der Welt werden. Keine Ahnung, ob ich es schaffe. Aber erstmal einen Vlog einschlagen. So, geil.
Gut so.
Lieber Burkhard, so. Viel Erfolg dir und deinem Team.
Ganz genau. Burkhard, ich sehe ihn noch auf der Kanzel bei der IFA. Das war auch echt eine coole Ansprache. Und da hat er auch so einen oder anderen Vlog irgendwie eingeschlagen und hat auch mal so ein bisschen in der Branche auch echt den Spiegel vorgehalten. Da war auch einmal ganz kurz echt Ruhe im Saal. Aber es ist halt Burkhardt und das ist gut so. Und ich finde es auch riesig, dieses Rumgetapse. Ich meine, wenn man zwischen den Zeilen lesen kann, sich auskennt, weiß man ja durchaus, wenn die Wella-Gruppe sich eine Marke dazu holt oder andere Marktteilnehmer aktiv werden, weiß nicht, Sänger mit BYD oder sowas, ne? Das ist ja kein Spaß oder kein Hobby. Die gucken sich das an, die haben eine schnelle, hohe Lernkurve und dann geht's rund. Und dann kann man es auch sagen.
Absolut.
Von daher.
Ich finde es sogar wichtiger, dass man sich das Ziel setzt und es formuliert. Das müssen ja auch die Mitarbeiter wissen. Die müssen doch klar im Kopf haben, da wollen wir hin. Nur wenn du es aussprichst, hast du dann auch doch, dass die Leute sich damit auseinandersetzen können. So. Und ich finde es stark. Ja. Und ich glaube nicht, dass MG die letzte starke Marke. Ja, ich glaube da sehr stark auch an BYD als solches, ne? Es kommen noch super spannende Marken, die noch gar nicht da sind, die in China schon wahnsinnig, wahnsinnig stark sind. Da passiert ganz, ganz viel. Und ich glaube, dass es gut ist, dass der deutsche Handel, habe ich gestern auch meinen studentischen Zuhörern gesagt, ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist für beide Seiten. Also die chinesischen Marken haben noch ein Markenthema, weil sie noch vergleichsweise unbekannt sind. Das heißt, du hast dieses Vertrauen nicht. Wer ist das so? Und das kann der Handel, diese Vertrauenslücke kann der Handel wahnsinnig gut schließen und sich gleichzeitig neue Kundengruppen erschließen, sich ein bisschen unabhängiger von den Herstellern machen. Ich finde
das Frage ohne,
super.
Das eine Frage
ist aber
ohne
auch doch eigentlich.
Ja. Zuerst Tim vielleicht, was ist deine Lieblingschinesische Marke? Wenn ich morgen entscheiden würde, du darfst auch zwei nehmen.
Ja. Wow. Bei mir. Ja, total okay. Also Autos, Automobil ist bei mir ein totales Emotionsthema und ich muss gestehen, dass mich häufig zurückhält, ein E-Auto zu wählen, das Design ist, weil viele, die kannst du irgendwie nebeneinander stellen, die sehen ja eigentlich sehr, sehr ähnlich aus. Machen wir es mal vorsichtig. Von Hi-Fi, der Z, den haben wir in München am Flughafen
gesehen. Nee, war nicht dabei.
Philipp, Jascha, warst du auch dabei? Nee, ich glaube, du warst nicht dabei. Da sind wir vor das Auto gelaufen und konnten uns nicht erklären, was da steht, auf Deutsch gesagt, mit LEDs außen und irrsinnigen Werten und so. Also das hat mich schon echt angesprochen und also so innovativ sehe ich mich mit dem Auto, ja, weil das ist echt extrem weit vorne im Design und technologisch sollen die auch gar nicht so schlecht sein. Also Hi-Fi Z oder Hi-Fi Z und zweitens, ich glaube, dass die Jungs von, also BYD ist cool, aber gefällt mir das Design nicht. Ah, jetzt muss mir der Philipp mal ganz schnell helfen. Kai Xian von
Xpeng.
Ja, hört man
von Xpeng. Xiaopeng, genau. Mhm. Genau, der SUV von denen, den finde ich auch ziemlich cool. Das ist so meine ganz spontane Antwort. Philipp.
Ich bin da sehr vorsichtig, weil ich für fast alle arbeite.
Also du musst ja sagen, du hast ja auch eine große Garage. Nein,
also
du
kannst ich ja aus auch alle reinstellen,
dass der Berg fort rein.
Ich gucke aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf. Ich finde, wie BYD sich aufstellt, insgesamt als Konzern finde ich super spannend, muss betrachtet werden. Ich finde Xpeng von den Autos finde ich super. Ja. Ich mag Smart, ich mag die Smart-Autos, die haben einen ganz großen Sympathiefaktor. Ich mag, dass sie immer noch sehr, sehr stark deutsche Wurzeln haben. Ich finde NIO so vom Gesamtmodell auch von der, die haben ja so eine User-Community, die mitentscheiden darf, wie die Autos ausgestaltet werden. Ich habe jetzt nicht das richtige Wort. Das finde ich super spannend. Ich finde, wenn man sich das anguckt, jeder hat so ein bisschen was. MG hat es stark gemacht, den deutschen Handel sehr, sehr stark mit einzubinden. Das macht mir, sowas finde ich toll. Also ich gucke, wenn ich aus unterschiedlichen Blickwinkeln gucke, finde ich gerade aktuell fast an jeder Marke was Gutes, auch Dinge auszuprobieren. Ich finde
Ring
& Co. super geil mit diesem Abo-Modell und dieser Community, die drumherum gebaut haben, auch super gut.
Ja. Eigentlich müsstet also, ihr, ja.
Ich möchte mich gerade ungern für eine Marke entscheiden. Hi-Fi, tatsächlich sehr, sehr schicke Autos. Aber,
ihr habt doch mal diese Podcast-Reihe mit neuen Marken gemacht. Die könnt ihr doch eigentlich demnächst wieder auflegen, weil da kommt ja immer wieder was Neues. Ja, das war mega spannend. Ja, also genau. Könnt ihr mal nochmal wieder auflegen. Fänd ich gut.
Da gibt es auch noch eine, nicht eine Shortlist, Longlist, sondern eine Longlist. Ja, das ist richtig. Ganz genau. So, mit Blick auf die Uhr möchten wir die Antwort natürlich von dir auf deine eigene Frage auch noch kurz haben.
Ich hätte auch eine größere Garage, ehrlich gesagt, wie der Philipp. Nicht so groß wie der Philipp, aber eine größere Garage. Ich glaube, da ständen. bin Fan von BYD geworden, nachdem man so auf der IAA mal gecheckt gefühlt hat. Auch ich war letztes Wochenende in Köln in der Sängerstore. Auch nochmal BYD Hand angeguckt. Starkes Auto. NIO bin ich gefahren. Stark, Qualität, Design finde ich super. Und Favorite auch. Polestar ist also halb chinesisch, halb schwedisch irgendwie, aber Polestar finde ich auch ganz, ganz stark.
Also stimmt.
Ich könnte mich auch
nicht entscheiden.
Ich habe noch einen. Dreier, Vierer Garage und dann müssen wir alle. Das ist dann so. Neben dem Oldtimer natürlich.
Ich muss noch eins hinzufügen. Lotus Elettre.
Oh.
Völlig geiles Auto. Völlig geiles Auto.
Super stark,
stimmt. Ja, also,
aber das ist ja jetzt nicht so ein Alltagsauto. Das ist ja dann,
da kannst
du auch Ferrari, ne, so, also gegen Ferrari kannst du auch schlecht was sagen. So.
Wer von Lamborghini den Urus kennt, dieses riesen Monster-SUV in Sport und dann schon denkt, das hat ein spitzes Design, der guckt sich mal den Lotus Elettra an und wird weggeblasen, so ungefähr. Das ist schon krass. Jungs!
Haben wir gerade viel Werbung gemacht.
Persönliche Meinung.
Genau.
Pam, wir sind hier, ne? Von daher, Jungs, es hat mir großen Spaß gemacht. Das war die Auftaktveranstaltung für einen regelmäßigen Podcast zwischen uns drei totalen Freaks. Und das macht Bock. Das machen wir bald wieder in absehbarer Zeit und dann schauen wir weiter, wie es läuft. Jetzt gibt's keine große Verabschiedungsrunde, jetzt gibt's nur noch eine Verabschiedung in kurz, weil wir müssen raus. Jungs, es hat mir Spaß gemacht. Ich sage ciao, ich bin raus, gebe das Wort kurz an den Philipp.
Bis nächste Woche in Berlin. Ich freue mich auf euch, euch zu knuddeln und zu drücken. Tschüss.
Danke Philipp, danke Tim für die Moderation und fürs Konzept. Wir sehen uns bald. Freue mich. Bis bald, tschüss.
Jo. Ciao. Macht's gut.